Tommy, ich bin in ein ziemliches Rabbit Hole abgetaucht die letzten 2 Tage. Eigentlich wollte ich es nur so mal ein bisschen informieren und auf einmal bin ich da gedeepdived. Und zwar, weißt du, um was geht? Es geht um Patente beim Kitesurfen.
Mhm.
Und zwar ist total spannend, so wenn man da mal reintaucht, dass man sieht, erst wie arg haben Patente so auch dein Kitesurfleben beeinflusst, wie viel Bremsen es eigentlich, wie viel Innovation ist da drinnen und ein total spannendes Thema hat man schwer taugt. Wo habe ich die ganze Info her? Ich habe jetzt zum Beispiel den Dave Kay, das ist der Kite-Designer von Lacuna, das ist eine Marke aus Südafrika. Er und seine Frau haben nämlich diese Marke gekauft und die sind beide Product Designer. Das heißt, sie ist auch die einzige Female Product Designerin am Markt, die Kitesurf-Produkte macht. Und der hat natürlich da, der kommt von Neil Pride, das heißt Cabrina war der mal und dadurch hat er ganz viel Know-how, wie sowas mit Patente läuft da drinnen.
Ist der Dave Kennett ein Produktdesigner bei Airrush?
Kann sein, dass er Airrush war. Ich glaube, die wechseln auch relativ viel. Ich glaube, da bleibt man nicht so lang, sondern macht dort ein bisschen für mehrere Firmen.
Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was du da herausgefunden hast die letzten Tage.
Mhm. Und zwar, was ist eigentlich ein Patent? Ein Patent ist einfach ein Vertrag zwischen dem Erfinder, der eine Idee hat, und einer Regierung bzw. einem Land, dass diese Idee geschützt ist. Das heißt im Rückschluss auch, ich kann das nur in einem gewissen Land anmelden, dass ich so ein Weltpatent habe oder sowas, das gibt's in dem Sinn gar nicht. Das glaubt man so, dass wenn ich ein Patent habe und dann wäre das weltweit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Clickbar in Deutschland patentieren lasse, könnte ich es in China einfach so verkaufen und müsste keine Lizenzgebühren oder hätte kein Ding da.
Da habe ich eine Frage, und zwar die Clickbar, ist auf das Gesamtprodukt klickbar ein Patent drauf oder nur auf einzelne Elemente? Weil ich habe mal im Zuge von meiner Diplomarbeit auf der Uni auch mit Patenten zu tun gehabt und da muss man oft Patente sehr präzisieren, damit man, also kann es auch sein, dass man eben nur kleine Schlüsselelemente rausnehmen kann und dann, wenn man was Neues plant, muss man halt nur darauf achten, dass man das ein Element nicht nimmt, aber drumherum könnte man was Neues zum Beispiel machen.
Genau, es ist ein ganz heikles Thema, Patente. Das heißt, wenn du ein Patent anmeldest, zum ersten kostet ein Patent anmelden ein Vermögen, dann muss es approved werden, was auch wieder kostet, und dann, dass es läuft, sozusagen das Patent, zahlst du auch ganze Zeit. Das heißt, wenn du eine Idee hast, nur so, ja, das lasse ich patentieren, geht nicht so einfach, es ist sehr kostspielig.
Mhm.
Und deine Frage war jetzt, es ist zum Beispiel beim Quick Release, ist es patentiert worden auf die Bewegung des Push-Away. Das heißt, dieses vom Körper wegziehen, diese Movement auf die Art, die ist patentiert worden. Und die hat auch, komme ich nachher noch drauf zurück, ganz viel ausgelöst, wo man dann probiert, so, boah, wie kann ich das umgehen? Dass ich sage, wie baue ich ein Quick Release, wo ich nicht vom Körper wegziehe, damit ich da keine Lizenzgebühren zahlen muss.
Mhm. Aber wir ziehen alle als Quick Release, die neuen ziehen alle nach vorne weg. Das
genau.
Verwenden dann alle das gleiche Patent. Zahlen alle auch für das Patent und für die Nutzung?
Sehr gute Frage, weil Patente sind nur 20 Jahre gültig. Das heißt, wenn ich die angemeldet habe, sind die 20 Jahre. Und das Quick Release, das ist jetzt erst ausgelaufen. Und weißt du, wem das Quick Release gehört hat?
Nein, aber du wirst mir das gleich sagen.
Ich werde es dir gleich sagen. Es war Robbie Nash. Robbie Nash hat das, also seine Mutterfirma sozusagen, die heißt Nalakai, die hat dieses Patent gehabt und der hat richtig viel mit diesem, das war ein sehr, sehr wertvolles Patent und ist wahrscheinlich das, was am meisten Geld in der Guide-Industrie gemacht hat, ist das Push-Away-Quick-Release.
Und wird das dann aber, wenn das von Robbie Nash jetzt oder von einer Firma von ihm das Patent angemeldet wurde und eine andere Firma nutzt das dann, müssen die das zahlen oder bauen die dann einfach vor sich hin, ohne zu wissen, dass es ein Patent gibt, oder ist, hast du da auch recherchiert, ob die in den Kite, bei den Kite-Marken selber in den Produktdepartments, Produktentwicklungsdepartments, ob die dann auch vorher schauen, eine Woche lang, hey, was gibt es überhaupt für Patente, dürfen wir das nicht, was dürfen wir?
Ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wie passiert sowas? Man zahlt Lizenzgebühren für den, der das halt hat, dieses Patent. Und da gibt es zum Beispiel 2 verschiedene Versionen. Ich kann pro Kite zum Beispiel, hat es damals gegeben für das Bow-Kite-Patent, hat man pro Kite zahlen müssen. Oder was die großen Firmen machen, die sagen, okay, ich mache eine Einmalzahlung und dann ist die Geschichte gegessen und ich darf 20 Jahre lang dieses Patent verwenden. Warum machen sie das so? Weil die halt oft nicht wollen, dass der Competitor weiß, wie viel Kites man produziert im Jahr und so. Weil das müsste man dann offenlegen, wenn man sagt, pro Stück zahlt man so und so viel. Genau. Und was aber auch verwendet wird bei diese Patente, die werden oft getauscht. Das heißt,
zwischen Firmen hin und her getauscht.
Genau, dann wird dann Intellectual Property sozusagen eingekauft auch und dann weiß man einfach, das kann ich tauschen gegen eine andere Leistung. Hat zum Beispiel das One-Pump-System, das von Slingshot, dass diese Struts und die Fronttube verbunden sind, das haben die zum Beispiel damals mit Liquid Force getauscht gegen einen Wakeboard-Boot, wo die das Patent drauf gehabt haben. Und so kann man halt ganz viel machen, weil, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie ist das jetzt eigentlich, wenn man da irgendwie dagegen verstößt oder so? Sowas einklagen kostet ein Vermögen und ist ganz ein schwieriger Prozess. Und das macht man dann in Wirklichkeit nur ganz selten und wenn dann, wenn es halt große Firmen untereinander. Drum kommen auch kleine Firmen da eigentlich ganz gut weg, weil man weiß einfach, dieser Lawsuit wird so und so viel kosten und die kleine Firma kann das niemals zahlen und das wird dann im Endeffekt nichts bringen.
Hast du von Fällen gelesen, wo es mal zu wirklichen Streitigkeiten gekommen ist, wo das nicht akzeptiert wurde, dass ein Patent verwendet worden ist oder wo eine Firma tauschen wollte, die andere Firma gesagt, na, wollen wir nicht, wir wollen auch nicht, dass ihr das Patent verwendet. Ja, kannst du es gerne nehmen, aber dann müsst ihr halt mit einem Rechtsstreit rechnen. Hat sowas mal gegeben?
Ja. Ja, hat es gegeben und zwar war es das Bowcat-Patent. Das Bowcat-Patent ist von den Brüdern Lejeune erfunden, die haben das eingereicht sozusagen und das war 2005. Mhm. Und da muss man noch ein bisschen zurückgehen. Davor haben sie 1985 das Patent für einen aufblasbaren TubeCat reingeben. Das hat ihnen gehört. Aber von 1985 bis 2000 sowas, da sind halt einfach keine Stückzahlen produziert worden und dadurch haben die so gut wie nichts damit verdient. Erst in den letzten paar Jahren ein bisschen was, aber das waren gerade mal die Investitionskosten, die es braucht haben, um dieses Patent einzureichen. Und wie das dann ausgelaufen ist, dieses TubeCat-Patent, das sich an Kite aufpumpt, das war 2005 und genau im selben Jahr haben sie dann das Bowcat-Patent rausgebracht. Und das wäre jetzt eigentlich 20 Jahre gültig, müsste jeder, der einen Bowcat gemacht hat, Patente zahlen. Da war der erste Kite der Cabrina Crossbow, kennst du? Mhm. Genau.
Und die Handtasche da haben zusammengenäht.
Schön. War damals eine Revolution. Dieses Bar vorschieben und plötzlich ist kein Druck mehr da, war wirklich wie Magie, hat man sich nicht vorstellen können. Und Cabrina Crossbow hat richtig viele Stückzahlen gemacht, da war ein Riesenboom beim Kitesurfen und damit, mit diesem Patent, haben die richtig viel verdient, die Gebrüder Lejeune, aber nur für eine kurze Zeit. Weil das war nur für 5 Jahre, obwohl es 20 Jahre wäre. Aber das Problem war dann, es haben sich mehrere Hersteller dann zusammengetan und haben dieses Patent angefochten. Weil das Patent war jetzt nicht irgendwie auf, da ist eine Bridle oder so, sondern die Definition war ein bisschen schwierig. Und zwar ist es auf den Shape von der Abrisskante, von der Trailing Edge. Wenn die Abrisskante konkav ist, dann war es ein Bowcat.
Und konkav. Das heißt, ja? Also wenn du am Boden hinlegst, dass hinten die Trailing Edge, also hast du wie ein Sichel.
Genau, so eine Rundung drinnen hat. Aber das ist halt recht undefiniert und schwer zu messen und so. Und dann ist 2005 dieses Patent aufgehoben worden. Das heißt, seitdem kriegen sie keine Bowcat-Zahlungen mehr.
Und wer hat das aufgehoben? Französisches Patentamt oder?
Ah, nein, es war einfach ein Gerichtsstreit sozusagen und da haben halt wahrscheinlich Hersteller, die viel zahlen dafür, haben gesagt, hey, tun wir uns zusammen und versuchen, dieses Patent aufzuheben, damit man diese Lizenzgebühren nicht zahlen muss. Das war das Bowcat-Patent. Und der hat er wahrscheinlich in diesen 5 Jahren sehr, 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 sehr gut verdient. Einfach, ja.
Dieses Steuerungssystem von der Bar, ich glaube, wir haben da mal bei einem Workshop auch so ein Patent ausgraben für Bar, wie da waren so Skizzen von, glaube ich, 1,5 Meter breiten Bar. Weißt du, von wem das ist?
Das war der Rössler, glaube ich. Das war so ein Schweizer, der so eine Bar gehabt mit so einem, dass die Leinen sozusagen aufwickeln und abwickeln können mit so einem Rad. Aber ob das ganz patentiert worden ist, weiß ich nicht. Was aber ganz witzig ist, wenn man sich ein bisschen, wenn man da googelt und sich so Patentzeichnungen anschaut, das schaut aus, als würde das so ein 11-Jähriger zeichnen. Es ist ganz, ganz basic. Das sind so Strichmaxerl und so. Schaut ganz witzig aus, diese Systeme.
Sehr ganz spannend, dass da jemand, der voll tief in der Materie drinnen ist, ein Entwickler, gibt seine Zeichnungen, seine Kinderzeichnungen dann ans Patentamt, und da sitzen ja Leute, die haben von Techniker Ahnung, aber von der Kite, vom Kite-spezifischen Technikhintergrund haben sie keine Ahnung, und finde ich sehr spannend, dass die dann das beurteilen, was ist würdig oder was kann man überhaupt genehmigen an Patenten, muss man das vielleicht ändern, weil oft ist ja so, dass die dann zurück sagen, hey, ihr müsst das noch anpassen, weil das gibt es in ähnlicher Form schon. Ist ganz spannend, finde ich das.
Genau, ein Punkt ist, dass es etwas ganz Universelles ist, das ganz neu und kommt nicht mit einem anderen Patent sozusagen in Berührung. Ja. Genau. Und wer dann am meisten Patente eigentlich aktuell gehabt hat, ist eine Firma, die es gar nicht mehr gibt. Jetzt kommt dein Wissen, Tommy.
Was?
Weiß nicht.
Nein.
Ocean Rodeo ist ja vor, ich glaube, wann war das, 2 Jahren oder sowas, oder ein Jahr ist nur noch, haben die zugesperrt, sozusagen, sind in Konkurs gegangen. Und damals ist sozusagen aus der wahrscheinlich Konkursmasse oder wie das auch immer heißt, sind die ganzen Patente noch verkauft worden und zu Wert gemacht. Und da hat ganz viel Bortemoa Duoton da eingekauft und ist jetzt wahrscheinlich der größte Inhaber von Patenten von allen Herstellern.
Das ist ganz spannend. Ich glaube, dann habe ich das vergessen, euch zu schicken. Ich habe das jetzt nämlich gesehen, dass Ocean Rodeo,
sind wieder da,
einen Post rausgehauen hat, dass die ja neu übernommen wurden und jetzt wieder voll durchstarten wollen, anscheinend auch am europäischen Markt. Und da bin ich gespannt, wie die dann das jetzt tun mit den Patenten, weil wenn die keine Patente mehr haben auf ihre Entwicklungen, wo sie ja teilweise Vorreiter waren zum damaligen Zeitpunkt mit Alula, wie die da jetzt das Ganze machen, wenn die Patente nicht mehr in ihrer Hand sind.
Ja, es ist ja auch, Patente heißt jetzt nicht, dass alle Patente sozusagen im Markt auch angekommen sind. Da komme ich nachher noch drauf zurück. Es gibt ganz viele Patente, die es zwar gibt, aber die ein bisschen obskur sind und ziemlich weird, aber vielleicht auch revolutionär. Das zeige ich da dann ganz zum Schluss. Ist ganz cool. Was haben wir noch? Patente, haben wir gesagt, bremsen auch die Innovation. Weil, sag mir mal, was hat Norse für einen Freestyle-Kite?
Den Puls.
Den Puls. Aber warum haben alle anderen oder sonst immer C-Kites mit einer fünften Leine?
Ich hätte jetzt gesagt, weil es immer so war.
Es ist immer so war.
Mhm. Ja.
Ganz spannend, Duoton oder Bortemoa hat das Deloaded Fifth Line, das Patent für diese fünfte Leine gehört ihnen, und die haben das an Norse nicht weitergegeben. Und darum haben die nie so einen richtigen Freestyle-Competition-Kite gehabt. Aber, und das ist auch spannend, das ganze Patent ist am 29. Dezember 2024 jetzt erst ausgelaufen, und auf Insta sieht man schon Norse-Prototypen mit einem C-Kite, Freestyle-Kite, der diese Loaded Fünfte dann hat.
Okay, na, ich bin ja selber kein Freestyler, du hast ja eine Freestyle-Vergangenheit. Würde mich jetzt interessieren, was macht eine Loaded fünfte Leine beim Freestyle, was hat die für einen Effekt?
Das ist eine gute Frage. Was hat die Loaded? Man kann wahrscheinlich diese Front-Tube auch dünner machen und diese Form einfach viel stabiler halten, weil wenn ich jetzt reinpop und ich habe da so einen C-Kite, dann wird der, wenn ich dagegen drücke, verformt sich der einfach ein bisschen, wird ein bisschen mehr zu einem U. Und wenn die fünfte da einfach noch anhält, dann bleibt diese Form besser und er wird wahrscheinlich einen knackigeren, definierteren Pop haben.
Ja.
Genau. Quick Release ist übrigens auch jetzt erst ausgelaufen. Hat es auch ganz viele Law Cases gegeben gegen Neil Pride. Das waren wahrscheinlich die größten Law Cases, was es gegeben hat. Da ist geklagt worden von Nullarkey gegen Neil Pride, Core Reading, Best. Da ist richtig umgerührt worden. Wegen diesem Quick Release, weil es hat ja viele gegeben, die so einen Workaround probiert haben. Vielleicht hast du das mal gesehen, es hat am Anfang von Core so eine Bar gegeben, wo du nicht vom Körper wegziehst das Quick Release, sondern wo du drehst.
Mhm.
Und damit wird dieses Push-Away Patent umgangen und war aber ganz spannend, erst im Rückblick wird das jetzt klar, hey, das ist der einzige Grund, warum es das gegeben hat. Damals ist das so ein bisschen verkauft worden, als es ist eine natürlichere Bewegung, drehen oder so ist besser, Aber in Wirklichkeit, du hast ja keine Drehbewegung, wenn du willst, das weg vom Körper. Oder was hat es noch gegeben? Zum Körper hinziehen. Das war halt auch total gefährlich, gell? Weil wenn jetzt der Kite zum Beispiel frontstallt, kurz kein Zug auf den Leinen ist, dann kann ich da zu mir ziehen, ist aber kein Widerstand da und ich kann das Quick Release gar nicht betätigen.
Das heißt aber, es haben sehr viele Firmen, in den letzten 5 Jahren hat man, soweit ich mich erinnern kann, von den bekannteren Marken alle Quick Release nach vorne gehabt, haben die dann einfach das Patent ignoriert und die Strafzahlungen in Kauf genommen? Oder ist das auch, haben sie es verwenden dürfen, weil sie selber eigene Patente wieder getauscht haben?
Wahrscheinlich, das, also so viel Know-how habe ich nicht, aber wahrscheinlich haben sie wieder getauscht und bezahlt einfach worden. Also es ist nicht, dass da nur verstoßen wird gegen Patente, sondern man zahlt dann halt einfach eine Lizenz, die am Ende natürlich der Kunde, also wir zahlen beim Kiten, damit wir das Quick Release benutzen dürfen, zahlen wir das Ganze mit.
Hast du geschaut, ob es für dieses Login-System, dieses Sicherheitsgurtsystem, das ja jetzt Stand der Technik ist, ob es da auch ein eigenes Patent dafür gibt?
Spannend, das war auch in dem Podcast. In die Richtung so eins hat Boards & More Duoton auch, aber das ist irgendwie, der hat dieser Dave Kay hat gesagt, das ist irgendwie nicht am Markt oder einfach nicht draußen, wird nicht verwendet. Aber prinzipiell, auch wenn ich so ein Push-In habe, wie das Ozone, wo ich nachher reinstecken kann, an sich, es geht einfach nur beim Auslösen dieser Bewegung vom Körper weg, da muss ich diese Lizenzgebühr zahlen, okay. Egal was ich nachher mache zum wieder zusammenbauen. Und diese Patente werden halt meistens beantragt in Deutschland oder Holland.
Weil da die meisten Kiter sind.
Gar nicht so, weil da die meisten Kites mit dem Schiff kommen. Und da bist du im Hafen sozusagen, kommen die dort an und sobald ein Verstoß irgendwo ist, kann ich das dort am besten ahnden sozusagen und checken, sind die Lizenzgebühren dafür bezahlt worden oder nicht.
Das heißt nicht in Vietnam und China oder Sri Lanka, sondern dort, wo dann die meisten Absätze sind oder dort, wo es mit dem Schiff reinkommt.
Genau. Also in China würde es nichts bringen, wenn ich dann in Europa dürfte ich ein patentiertes, was in China patentiert ist, gilt nur für China sozusagen. Genau.
Das heißt, ich müsste aber, wenn ich ein Patent anmelde und ich will mich voll absichern, müsste ich das in jedem Land, zu jedem Patentamt in jedem Land hingehen.
Genau. Was ein Vermögen kostet und... Ja, du brauchst halt einen richtigen Patentanwalt, weil es halt auch eben, wie es beim BoCat-Patent war, wenn das nicht ganz gut definiert ist und so, dann hast du immense Kosten, das mal aufstellen, aber trotzdem, dann ist eben, dann verwässert das so und dann ist halt leider nichts wert. Genau. Was habe ich dann noch gefunden für Patente? Und zwar war zum Beispiel auch ein sehr erfolgreiches Patent der Delta von F1. Delta-Kite ist ja dieses Dreieck und da war voll revolutionär, wenn der beim Runtergefallen ist, mit der Fronttube nach unten aufs Wasser, der war so ein Bummel, so ein runder Kite, der hat sich sofort zur Seite rausdreht und war sofort in so einer Auto-Relaunch-Position. Und das hat man halt früher auch nicht kannt. Und das war dann der Delta-Kite. Oder was Slingshot auch hat, hast du schon mal beim Slingshot gesehen, die Struts, der hat die Split-Struts.
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Die haben patentiert, dass das Tuch jetzt nicht ganz über die Strut drüber geht, sondern die ist links und rechts von der Strut angenäht.
Das heißt, wenn ich vom Kite oben drauf schaue, habe ich dann einen Teil nur Strut und links und rechts geht das Tuch weiter oder geht das Tuch komplett durch und wird nur doppelt vernäht von beiden Seiten?
Genau, wenn du von oben jetzt drauf schauen würdest auf dem Kite, wenn er auf 12 steht, würdest du sehen, dass die Strut sozusagen frei liegt und dann links und rechts das Tuch weggeht.
Weißt du, was das für einen Effekt hat oder was das für Vorteile bringt?
Dass die Aerodynamik da halt einfach besser die Strömung anliegt. Sonst hat es kein anderer Hersteller. Aber was ich auch noch weiß, ist von GN, kennst du die Primadonna? Mhm. Und zwar ist auch spannend, die hat nämlich gerade Struts. Und wenn du jetzt, stell dir mal vor, musst dir vorstellen, den Tube-Kite und du schaust auf die mittlere Strut, dann fangt ihr ja mit so einer Biegung an. Genau, geht mit einer Biegung von der Fronttube weg, um einfach dieses Flügelprofil halt irgendwie auszudefinieren. Gell? Und jetzt kann ich das nur aber sehr rudimentär oder andeuten, weil diese Strat hat ja immer so Segmente und jetzt ist das immer so eckert irgendwie. Und da hat GN gehabt eine ganz gerade Strat, die weggegangen ist und nach hinten zum Tuch hat die dann einfach so ein Tuch eingenäht, wo ganz genau so dieses Profil, was ich haben will, definiert worden ist, was ich sonst mit einer Strat-Form einfach niemals zusammenbringen würde.
Aber das ist ja dann auch ähnlich, weil man vorher dachte, wie du gesagt hast, ein Slingshot macht so von oben doppelt vernähen und das Gegenteil wäre dann eh so wie bei der Primadonna oder wie es die Tudon Flexstrut ist. Weil die ist ja auch quasi freigelegt, damit sie sich mehr verwinden kann. Hast du da mal geschaut, ob das, das vom Prinzip ähnlich ist? Das würde mich jetzt daran erinnern.
Ah, das weiß ich nicht, wie das ist, aber ja.
Dann müssen wir uns mal anschauen, wenn wir das nächste Mal einen Tudon-Kite aufpumpen.
Voll. Jo, das sind so die Patente, die wichtigsten, die es eigentlich so in der Kite-Branche gibt. Und dann gibt es nämlich auch noch ziemlich obskure Patente. Und zwar sind jetzt eher ungewöhnliche Patente, die sich halt noch nicht durchgesetzt haben. Und zwar vielleicht noch nicht, weil, was auch ganz spannend ist, die Clickbar von Duoton ist zum Beispiel 2010 patentiert worden, aber ist erst 2016 dann am Markt gekommen.
Mhm.
Obwohl es das Patent schon viel länger gegeben hat. Also vielleicht ist da auch von diesen Patenten irgendwas dabei. Weil Ocean Rodeo hat zum Beispiel gehabt ein Patent, und das würde auch irgendwie Sinn ergeben, ein bisschen. Man stellt ja vor, eine fünfte Leine geht drauf. Die Safety ist sozusagen mit der fünften Leine verbunden und die zieht dann oben einen Deflate-Stöpsel am Kite. Das heißt, wenn du auslöst, hängt der Kite nicht nur an einer Leine, sondern deflatet auch und fällt so runter und liegt dann am Boden.
Bei welchem Szenario kann ich das gut brauchen?
Wenn es in der, ja. Ist eine gute Frage, ja.
Na, zum Beispiel, ich bin selber Kiten, es hat auf einmal aufgefrischt. Ist ja nicht doof, wenn ich mein Kite nicht kaputt machen will, dass ich ihn irgendwie runterlege und dann hinrenne, sondern dass ich ihn deflate. Also, könnte funktionieren.
Vielleicht in der Welle, dass es Vorteile hat, dass nur die Struts aufgeblasen bleiben, dass den nicht so in dieser Form die Welle reindrückt.
Aber ich kann nur einmal auslassen, aber wieder zustöpseln geht nicht mehr, oder?
Genau, es ist eine Einbahnstraße, ja.
Okay.
Genau, das hat Ocean Rodeo. Weil vielleicht hat das jetzt auch Duoton dieses Patent gekauft, gell? Und dann ist auch spannend, nämlich, vor allem wenn man sich das Ganze anschaut, jetzt mit Surfer-App, mit Woo, wie viel technische Daten jetzt eigentlich gesammelt worden sind, so Messwerte. Es ist vor 17 Jahren, ist patentiert worden, eine Bar mit einem Display drinnen, wo diverse Messwerte angezeigt werden oder sowas. Und das Spannende ist auch, dass es 2027 jetzt ausläuft und vielleicht kommt dann halt einfach voll der Schub auf sowas, gell? Vielleicht hat das schon auch wer so ein bisschen in der Schublade.
Aber hast du gesehen, wie die Zeichnung ausschaut zu dem Patent? Weil da würde mich jetzt interessieren, wo da Display hinkommt, ob das nur so ein kleines LED-Displays, wo nur zwei, drei Zahlen drinnen sind, oder ob das wirklich ist, so ein Touch-Display oder so wie eine Uhr?
Die Zeichnung war sozusagen seitlich, wo die Floater weggehen, da war in der Bar ein kleiner Display. Aber im Prinzip geht es ja gar nicht so ganz genau, wie das ausschaut, sondern um diese Idee, was du patentierst, und die wird halt ein bisschen ausformuliert. Ja.
Hast du geschaut, weil du gerade Woo angesprochen hast, ob es von Woo auch ein Patent gibt auf die Art, wie man Sprünge misst? Auf das kleine Ding?
Sehr gute Frage. Habe ich nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob man das patentieren lassen kann, die Messung, weil das ja alles so mit diesen Gyrosensoren ist.
Vielleicht haben die auch eine eigene, es ist ja recht, sage ich mal, ein teures Produkt, wo ja sehr viel Entwicklung dahinter steckt. Und wenn viel entwickelt wird, dann will man ja aus der Erfahrung irgendwo auch einen monetären Nutzen daraus ziehen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn da ein paar Techniker dahinter sind, dass die sagen, na, diese Messmethode oder den Algorithmus, oder ich weiß nicht, ob man sich Software auch patentieren lassen kann, so diese Kombi aus Technik, Hardware und Software, wie man das koppelt, damit die Daten möglichst genau werden, ob man das auch beim Patentamt anmelden möchte oder muss.
Das stimmt. Das heißt, Woo, glaube ich, ist einfach am stärksten in der Software, oder? Diese Hardware ist jetzt, glaube ich, nichts, was man ganz groß neu erfinden muss, weil du das in jedem Handy sozusagen diese Sensoren drinnen hast. Aber die Software, die das ausliest und dann misst und anzeigt, glaube ich, das ist das Schwierige. Ja. Tommy, sagt dir Michael Tiefold was?
Nein, noch nie gehört.
Noch nie gehört. Der Michael hat patentieren lassen, ist ein begnadeter Nachtkiter anscheinend, und zwar ein System, ein Patentsystem, das auf dem Kite von oben Scheinwerfer nach unten leuchten, und zwar zum einen, wo du gerade bist, und dann noch dorthin, wo du gerade fahren wirst. Der berechnet deinen Kurs und leuchtet den aus.
What? Das heißt, das ist interessant, weil, wie ist, wenn du springst, dann...
Wenn du springst, ja, muss das Gerät schnell rechnen wahrscheinlich.
Oder wenn du da Backroll machst, dann muss... Aber weißt du, wo da der Computer oder irgendwo ein Rechenzentrum verbaut ist, oder...
Ja, das ist, also es ist nur diese Idee wieder angedeutet mit so einer Kuppel, du hast so einen Dome einfach unten am Kite drauf. Ich würde sagen, da so beim Einlassventil schaut das so aus. Und von dort leuchtet das so runter. Und das ist halt die Idee von dem. Geil. Genau. Oder was gibt's noch? Eine Deepower Bar mit zwei Tampen.
Mhm.
Was heißt das Ganze? Es geht jetzt aus dem Chicken Loop, gehen zwei Tampen raus, gehen dann in die Bar rein, durch die Bar durch, einfach mit einem Abstand von so 20 Zentimeter und dann oben wieder zusammen. Und was wollte er damit? Er hat gesagt, mit einhändig, weil du jetzt in der Mitte greifen kannst und da frei ist, kannst du viel besser steuern.
Aber wo geht der Dampen jetzt? Also hast du jetzt vier Leinen nebeneinander. Jetzt hast du Lenkleine auf der Seite und in der Mitte hast du halt den Dampen mit den zwei Zugleinen. Und
jetzt hast du ganz außen die Lenkleinen und dann ein Stückel nach innen gesetzt, geht plötzlich so ein Dampen links und rechts durch die Bar durch und vor der Bar dann wieder oben zusammen.
Mhm. Glaubst du, dass das Potenzial hat? In der Realität?
Nein, das wird es nicht geben, aber es gibt einfach viele Ideen. Mhm. Und alles, was wir jetzt haben, war ja auch einmal eine Idee von vielen, wo auch viele kompletter Blödsinn waren oder einfach nicht anwendbar, aber eine ist dann immer und die setzt sich durch. Also so tüfteln und so finde ich schon ganz cool und wertvoll.
Und der wollte, also die Grundidee war, dass er nur mit einer Hand in der Mitte, dass er da frei ist, dass das komplett der Barholm durchgeht und ich da in der Mitte mehr Spielraum habe.
Genau, das war der Benefit, dass ich mit einer Hand besser kiten kann.
Gibt es auf Finnen auch Patente, weil man gerade so spezial Lösungen eingefallen sind, weil wir haben ja, glaube ich, die von Way Water Sports, die Finne mal gehabt, diese Turbinenfinnen, die ausschauen wie eine Turbine, um die Strömung so zu lenken, dass man mehr Grip hat oder mehr, dass man mehr Führung hat im Wasser und länger die Kante halten kann. Gibt es da auch ein Patent drauf?
Ich weiß, die haben das patentieren lassen oder ist noch in Arbeit sozusagen. Es kostet halt, also für ein Startup kostet das wahnsinnig viel Geld und die haben da, glaube ich, eine Förderung gekriegt, wo ihnen da geholfen wird, das zu patentieren, ja.
Es ist spannend, ab welcher Abweichung von dieser normalen Finne, die man kennt, die einfach gerade runtergeht, so wie eine Haifischflosse ausschaut, ab wann man ein Patent anmelden muss. Es gibt ja so, glaube ich, auch Orca-Finne, habe ich gesehen, dass der Evan Klein aus Holland hat so eine Orca-Finne jetzt gehabt, wo am Ende dann so ein kleines, also wie bei einem Orca, die Rückenflosse so ein kleines Hackerl macht, damit man auch mehr Grip hat, ob das schon reicht, so kleine Änderung, dass man ein Patent anmelden muss, wär auch interessant.
Ja, müssen tut man ja nicht anmelden, das Patent. Das ist nur, wenn du Geld damit verdienen willst, sozusagen.
Stimmt, ja.
Also müssen, dann kannst du auch sagen, ja, du willst, dass jeder das verwenden kann, dass der Sport wächst oder sowas, kann man auch machen. Genau, das war die Deepower Bar. Dann habe ich noch, woher habe ich das Ganze eigentlich? Das ist ein urcooles Video, kommt auch in die Videobeschreibung, und zwar von Our Kite Life. Und die haben diese Patente rausgesucht und haben es dann auch in echt ausprobiert. Weil was jetzt als nächstes kommt, ist ein Patent vom Clayton Morris. Und zwar, was hat der patentieren lassen? Dass du die Fläche vom Kite adjustieren kannst. Und zwar unterm Strich einfach, dass du von der Trailing Edge, von hinten vom Kite, dass du da einfach Stücke rausnehmen kannst oder dass du beim Tipp einfach Sachen, Flächen raussippen kannst und aus deinem 12er plötzlich einen 8er machst.
Mhm.
Und die haben das auch ausprobiert, die haben einen alten Liquid Force Havoc genommen und haben dann einfach bei dem Kite hinten an der Trailing Edge so Sachen rausgeschnitten und haben dann einfach aus einem 10er, glaube ich, einen 8er gemacht und haben einen Quadratmeter, so haben sie rausgeschnitten und haben das ausprobiert und es ist überraschend gut geflogen eigentlich.
Aber wie funktioniert das in der Realität dann, dass ich, kann ich irgendwas ziehen oder wegnehmen während dem Fliegen?
Na, das muss ich schon vorher machen. Diese Fläche muss ich vorher am Strand verändern, damit ich nachher dann mit einem Kite einfach mehr Quadratmeter abdecke.
Das heißt, ich habe am Strand, weiß ich, okay, jetzt ist stärkerer Wind, ich lande beim Zehner und baue dann was oder nehme was weg und dann fliege ich mit dem Zehner, der halt kein Zehner, sondern ein Neuner oder Achter ist.
Genau. Oder die Grundidee einfach, du sippst an deinen Kite irgendwas an. Diese Grundidee, du hast ein Basismodul und jetzt sagst du, okay, ich gehe heute Welle, ich mache die Wave-Tipps mache ich dran. Oder ich will heute springen, heute kommt die die Sprung-Bridle drauf oder sowas.
Dass ich das Profil ein bisschen verändere vom Kite. So.
Genau, dass das Ganze modular ist, ja. Mhm. Also die Idee ist schon an sich spannend. Natürlich wird es wahrscheinlich nicht in echt kommen, wobei das schon gegeben hat. Und vielleicht ist es sogar auch von ihm, bei Roberto Ricci hat es das nämlich gegeben, da hat es den Type Z gegeben. Es war ein Hochleistungs-C-Kite, aber das war schon ewig her, das ist 20 Jahre wahrscheinlich her. Und da hat man in der Mitte so einen Zip gehabt und da hat man den Kite sozusagen in der Mitte, ich würde sagen, einen halben Quadratmeter mehr Fläche oder vielleicht war es ein Quadratmeter oder wieder die Trailing Edge zusammensippen, da war so ein Dreieck, so ein Keil eingenäht und so hat man die Fläche vom Kite vergrößern und verkleinern können. Mhm. Aber natürlich fallen da halt ganz viele negative Aspekte dann rein, gell? Wenn man jetzt schaut, so Bridle, Anknüpfpunkte, wie viel man da verschiebt und wie anders der Kite wird. Und damals hat man so gesagt, ja, 40 Zentimeter mehr oder weniger macht nichts. Der Kite fliegt schon irgendwie.
Genau. Spannend. Da führt mich zu einem Punkt, der ganz spannend ist. Bei Gong gibt es ja jetzt den Kite, der so zwei Kammern hat, wie man da, glaube ich, schon vor Jahren einmal drüber geredet hat, wie wäre es eigentlich, wenn man das wie bei einem, wenn man so einen Mix macht aus Foil-Kite und Duke-Kite, so das Beste aus beiden Welten versucht zu vereinen. Hast du gefunden, wer das Patent da drauf hat? Bei Ozon hat es ja, glaube ich, schon in einem Wing realisiert, der recht erfolgreich ist, auch bei den Competitions, beim Wingen jetzt.
Ich weiß gar nicht, ob da jemand überhaupt ein Patent drauf hat. Das heißt, oben hast du einfach das Tuch und unten von der Frontjob geht nochmal ein Tuch weg, dass du einfach so einen Flugzeugflügel hast. Das ist das Prinzip davon. Und ganz spannend, da haben wir eine Podcast-Folge gemacht, vor 2 Jahren war das oder 3 Jahren, wo wir gesagt haben, die Predictions, was wird passieren? Und da habe ich gesagt so, es wäre voll cool, warum gibt's das nicht, dass einfach ein Kite nicht nur oben hat, sondern auch unten das, um einen schöneren Flugzeugflügelprofil zu machen. Und jetzt ist es wirklich gekommen. Ich bin gespannt, ob sich's durchsetzen wird. Es sind ja auch immer wieder so Phasen dabei, gell? Es hat mal gegeben einen Trend, da hat man gesagt, Cabrina hat da angefangen, wir lassen die mittlere Strat weg und machen daneben sozusagen, fangen wir mit 2 Strats an, weil da die Mitte von Kite, das Center, da muss die Strömung perfekt anliegen. Und da sind dann einige aufgesprungen und dann im Jahr drauf war es dann schon wieder, war diese mittlere Strat auf einmal wieder da. Und das ist auch ganz spannend, sowas mitzuverfolgen, wie, ja, dass nicht jeder Trend auch sofort ein richtiger, guter Trend ist. So.
Oder auch wenn es technisch Sinn macht, das muss ja auch von den Kunden angenommen werden. Und wenn sich viele Leute denken, das ist jetzt ein sehr komisches Gefühl, weil mir fehlt einfach ein mittleres Strat, wenn man so gewohnt ist, dann hilft ja das beste technische Ding nichts, wenn es eine breite Masse nicht akzeptiert oder es komisch findet.
Es ist halt auch schwierig, einen 3-Strater ohne Mittelstrat zu machen.
Das stimmt. Nicht?
Ja. Da wird es halt schwer. Und irgendwie hat sich herausgestellt, so 3-Strater ist die perfekte Balance zwischen das Profil wird gut gehalten und so wenig Gewicht wie möglich, also genug Steifigkeit im Vergleich zum Gewicht, hat sich irgendwie der 3-Strater so durchgesetzt. Ja.
Was mit dem Doppelprofil ist, bin ich schon sehr gespannt, was sich da tut in Zukunft, weil aerodynamisch macht es ja voll Sinn, weil du schenkst ja mit einem Tube-Kite, hast ja urviel Verwiebelungen unter der Front-Tube. Oben ist ja noch ein bisschen besser, aber unterhalb hast du ja die ganzen Turbulenzen drinnen, die ja nicht helfen, dass der Kite mehr Performance hat oder effektiver den Wind nutzen kann. Und bin sehr gespannt, ob da jemand sagt, ich investiere jetzt einfach mal und wir probieren das aus, weil ich glaube, dass das einfach Sinn macht hat.
Ja, kann sein. Es hat ja auch damals gegeben von Gastra diesen Phoenix mit einer Doppelfront-Tube. die waren dann einfach nicht rund, sondern es waren zwei nebeneinander und dadurch hat er so eine Ellipse machen können. Mhm. Und das hätte natürlich auch einen aerodynamischen Vorteil, als ich muss so ein rundes Ding durch die Luft schieben an sich natürlich. Also gespannt, was da noch kommen wird. Weißt du, was noch schon patentiert ist? Und zwar ist es vom David Henry. Droneboarding heißt das Ganze.
Eine Drohne, die einen zirkt.
Drohne, die einen zieht. Und das ist jetzt aber gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn du jetzt überlegst, so wie sich Drohnen in den letzten 5 Jahren entwickelt haben, ist es jetzt gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass man sowas vielleicht in Wirklichkeit einmal sieht.
Aber hast du da ein bisschen tiefer geschaut, ob man der Drohne sagt, bitte fahr mich jetzt von Podersdorf auf Rust um oder ich hätte gerne einen Kaffee, Neusiedl, fühl mich bitte ab, wenn dorthin.
Das eine
Patent, also so in eine Richtung ein irgendwie wohin, das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn du dann irgendwie ein bisschen variieren willst mit Springen oder irgendwie einen Kurs ändern willst.
Das eine Patent hat, glaube ich, einen Fehler drinnen. Ich glaube, dass das vom David Henry, der hat nämlich, die Drohne muss von einem Externen gesteuert werden. Und da ist wahrscheinlich der Hund drinnen. Dann hat es aber noch ein zweites Patent gegeben mit einer mechanischen Steuerung, was so übertrieben wie Leinen sind, die raufgehen zur Drohne und die bewirkt dort oben was. Mhm. Und da ist auch nicht der Akku oben bei der Drohne verbaut, sondern den hast du hinten in deinem Gurt drinnen.
Das heißt, du brauchst ein Kabel rauf.
Genau.
Mit extra Drag.
Ja. Aber wenn du überlegst, es ist jetzt nicht so, so, so unwahrscheinlich. Wenn zum Beispiel, wenn Twin Tip ist noch schwieriger, wenn du überlegst, wie wenig Kraft du eigentlich auf einen Foil brauchst, wie wenig Newton Zug da eigentlich dann, sobald du am Foil bist, benötigt werden, könnte das schon etwas sein, was wir noch erleben.
Oder in der Welle, Drohne führt dich raus und wenn es die Welle hast, die Drohne spürt, dass du keinen Zug mehr brauchst und sagt, okay, jetzt triff dich einfach mit.
Yep.
Geil.
Voll. Und dann noch ein letztes Patent und das ist auch interessant. Wenn du jetzt überlegst, wie du auf einem Board draufstehst, wenn du jetzt runterschaust zu deinen Zehen, du stehst ja immer in einem Duckstance drinnen. Mhm. Die Pads sind immer fix. Und der hat patentieren lassen, dass ich drehende Pads habe. Das heißt, ich kann die dann sozusagen, wenn ich nach links fahre, in Fahrtrichtung ausrichten und habe dann wie so einen Racer, wie ich am Raceboard draufstehe und drehe halt die Knie so mit. Das ist das Ziel von diesen drehenden Pads.
Ich muss mir das kurz vorstellen. Geil.
Genau.
Weißt du, was die Grundidee da von dem Herrn war, was er da erreichen wollte?
Vielleicht weniger Kraft auf die Gelenke, angenehmere Fahrhaltungen ermöglichen.
So. Und wie ist der Mechanismus, dass man es umstellt? Kann man das während dem Fahren irgendwie so mit, man drückt irgendwie die Ferse rein und dann ändert sich was oder?
Das weiß ich nicht, aber so genau definiert sind, wie gesagt, die Patente dann oft nicht, sondern einfach diese Funktion des drehbaren Pads, das ist es schon, wo das Patent sozusagen dann wahrscheinlich aufhört. Und das ist die Idee einfach, die man immer schützt. Mhm. Genau. Das war der Deep Dive in die Welt der Patente.
Super spannend.
Und was wir jetzt dann noch hören, wird ein weiterer Tech-Podcast sein vom Tommy und mir, wo wir dann in eine tiefere andere Materie eintauchen. Tschüss.
Ciao.